Schönen guten Abend, Freunde. Mein Großvater hat im Jahre 1905 eine Postkarte abgeschickt. Und zwar ist die mittags abgestempelt worden in Bertelsdorf. Das ist also ganz hinten in der Lausitz. Und die war am nächsten Morgen oben in Ellefeld. Das ist im Vogtland. Heutzutage, da braucht eine Postkarte in der Hauptstadt der DDR manchmal 3 Tage oder ein Brief vom Westen nach dem Osten 3 Wochen. Da kann man mal sehen, wie sich die Welt geändert hat. Heute ist der Weltposttag und mein Wunsch an die Post ist, dass sie wieder in der gleichen Geschwindigkeit abgeht wie zu meines Großvaters Zeiten. Wie sich es bei einem solchen festlichen Tag wie dem Weltposttag gebührt, habe ich meinen Wunsch natürlich in Verse gefasst. Schön wär's, wenn die Post von West nach Ost und von Ost nach West sich wieder auf Großvaters Tempo einlässt. Das wäre die Welt, das wäre ein Fest. Na, ich habe mir solche Mühe gegeben. Heute sammeln wir für ein Klavier. Unser Jugendveramt hier in Karl-Marx-Stadt betreut draußen den Röhrsdorfer Park. Und dort steht so ein vorsintflutliches Gerät, was wirklich nicht mehr funktioniert. Und da soll ein neues Klavier angeschafft werden. Und das werden wir heute sammeln. Ich denke, wir packen das. Für die Jugendarbeit draußen im Röhrsdorfer Park. 2 Einladungen. Erstens mal die Schlosskirche. Wie die Russen sagen, die rabottet. Wie heißt das? Die arbeitet wieder. Ist wieder in Betrieb. Und zur Feier, was eine ganze Woche gewesen, und am kommenden Sonnabend, ist das von, am Sonntag, am 16. Oktober, 18 Uhr, ist dort ein Gottesdienst mit der Band Solaris aus Berlin. Kommender Sonntag, 18 Uhr, Schlosskirche. Und wir treffen uns wieder hier am 13. November. Wir haben heute ein paar Gäste unter uns, die etwas weiter gereist sind als ihr. Die kommen wieder mal aus einem anderen Erdteil. Nachdem wir hier Japan gehabt haben, sind wir diesmal bei Indien gelandet. Ich begrüße 2 Gäste aus Indien, die haben ihren Dolmetscher mitgebracht und die werden euch jetzt mal guten Tag sagen, nachdem ihr ihnen guten Tag gesagt habt. Hello, come on.
May the Lord bless you all.
Möchte Gott, der Herr, euch alle segnen.
282 years ago, from Germany, 2 young missionaries came to our Tamil Nadu.
Vor 280 Jahren sind 2 junge Leute aus eurem Lande zu uns ins Tamilenland, in die Südspitze Indiens gekommen.
After 282 years, we are there. 2 spiritual.
Und heute, 280 Jahre später, seht ihr in uns die geistlichen Früchte, die das eingebracht hat.
On behalf of Tamil Evangelical Lutheran Church,
denn wir kommen aus der evangelisch-lutherischen Kirche im Tamilenland.
Our Bishop, Right Reverend Dr. J. Seelan.
Unser Bischof, Right Reverend J. Seelan Jacob.
J. Seelan Jacob. Thank you. Ja. Greet you all.
Lasst euch alle herzlich grüßen, denn er kennt euer Land. Er war schon hier bei euch.
May the Lord bless you. The Holy Spirit strengthen you.
Möchte Gott euch segnen und sein Heiliger Geist bei euch wirksam sein.
Thank you.
Vielen Dank.
Dear friends,
liebe Freunde,
respected guests from various parts of this place,
verehrte Gäste in dieser Stadt,
and respected the pastor in charge of this youth group,
Ehrwürdiger Herr Pastor. Hochwürden Theo Lehmann.
Respected Leipzig Evangelical Lutheran Mission Secretary for India.
Sehr verehrter Herr Indien-Sekretär der Leipziger Mission.
He is the secretary. And my dear. And my dear brothers and sisters.
Liebe Schwestern und Brüder.
In this. My dear loving brothers and sisters. So this is the unique occasion for us to stand before you.
Das ist eine einmalige Gelegenheit, eine Erfahrung, die in unserem Leben nicht wiederkommt, dass ich hier bei euch stehen kann.
And say a words of greetings to you all.
Und kann euch die Grüße bringen, auch aus der Jugendarbeit unserer Kirche zu Hause.
We both are the pastors from Tamil Evangelical Lutheran Church from Tamil Nadu, South India.
Wir sind als Pfarrer aus der tamilisch-evangelisch-lutherischen Kirche zu euch gekommen.
The church was seeded by a German missionary by name Siegenbalk and Plücho.
Der erste, der den Grundstein für unsere Kirche gelegt hat, waren zwei Leute, deren Heimat in der DDR ist, Siegenbalk aus Pulsnitz und Plücho aus Wesenberg in Mecklenburg.
There were many chain of German missionaries came to our place and started the mission work and started the educational work and started the medical work, and thou now the India is a modern India, I proudly say.
Als sie das Evangelium zu uns gebracht haben, haben sie nicht einfach bloß so etwas gemacht, sondern sie haben Evangelium ausgebreitet, eine großartige Schularbeit aufgebaut und eine medizinische Arbeit dazu. Sie haben nicht bloß so gearbeitet, sondern sie haben für unsere Nation viel getan.
Now my church is a burning church in India. Burning church.
Was ich von meiner Kirche bezeugen darf, ist, dass da ein Feuer brennt.
I'm very proud to say that the father of this gentleman by name Lehmann was a missionary in one of the place, his father.
Und was ich jetzt vor Augen habe und euch sagen muss, der Vater dieses Gentleman war auch ein Leipziger Missionar in meiner Heimat im Tamilenland.
So there are many things to say about the church, but I don't want to kill your sweetest this singing time, and I would like to take this opportunity to thank you all. By saluting you, I would like to give thanks to all the missionaries who were worked in my place and started the church, and those who are praying for the church, and those who were longing for the mission work, and those who are giving money for the mission work, and especially for the Leipzig Evangelical Lutheran Mission.
Excuse me, I am an old man and... Pardon, er hat so viel berichtet, dass ich es nicht alles behalten konnte. Ich meinte nämlich zuerst, er wollte seinen Gruß durch ein Lied aus seiner Heimat ergänzen. Was ihm am Herzen lag, war, dass es jeder auch in unserem Lande hört, bis heute sind sie erfüllt von der Dankbarkeit dafür, dass aus unserer Heimat der Zündfunke übergesprungen ist zu ihnen, dass Christusboten von hier zu ihnen gekommen sind. Please complete your greetings by singing a Tamil song.
Ja, ja, ja. Yes, then I would like to, this is a unique opportunity to invite we both were invited by the Leipzig Evangelical Lutheran Mission to see the different places in this country, especially Wittenberg, and some of the Martin Luther studied, and they nailed the thesis, and I have the privilege of touching the Martin Luther tomb. It's a very great, unique experience in my heart.
Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wie tief einem das beschäftigt, wenn wir diese einmalige Gelegenheit geboten bekommen haben, die Plätze zu sehen, von wo die Missionare und von wo die Reformation ausgegangen sind, vor allem, dass wir an den Städten sein konnten, wo Martin Luther gewirkt hat und wie es uns bewegt hat, dass wir selber unsere Hand einmal auf den Grabstein Martin Luthers legen konnten.
I thank you very much. I am very proud of seeing you. You are very talented people. Really, you are very talented people. In this fine evening, gathering here and singing for the glory of Christ is very, very good thing for Christ.
Es ist für uns etwas ganz Außerordentliches, dass wir heute bei euch in dieser großen Runde mit dabei sein können, wenn ihr Christus die Ehre gebt, indem ihr so ordentlich singt.
You are the pillars of the church. Please remember, you are the pillars of the church for the next generation. So in my church, the youth are very good in the church activities, and they are singing daily, every Sundays in the choir.
Auch bei uns wird Sonntag für Sonntag Gott durch Singen die Ehre gegeben. Unsere Chöre wetteifern miteinander.
So, try to live in Christ, serve for Christ. I would conclude by telling two words. You are the light of the world. You are the salt of the world. Thank you very much.
Bitte um Entschuldigung, wenn ich nicht alles komplett habe wiedergeben können. Das Letzte, was er uns noch einmal in die Erinnerung zurückgerufen hat, dass Christus nicht nur von sich gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, sondern dass er gleichzeitig seine Jünger in seine Funktion einbezogen hat, als er gesagt hat, ihr seid das Licht der Welt und ihr seid das Salz der Erde.
தோத்திரம் இயேசு சுவாமி ஓமா கேந்திரம் தோத்திரம் இயேசு சுவாமி தோத்திரம் இயேசு சுவாமி ஓமா கேந்திரம் தோத்திரம் இயேசு சுவாமி தோத்திரம் செய்கிறோம் நின்னடியா திருநாமத்தின் நாதரவில் தோத்திரம் செய்கிறோம் நின்னடியார் திருநாமத்தின் ஆதரவில் வானத்தூத சேனைகள் மனோகர கீதங்களால் எப்போதும் வானத்தூத சேனைகள் மனோகர கீதங்களால் எப்போதும் ஓய்வின்றி பாடி துதிக்கவே பெரும் மன்னவனே உமக்கு ஓய்வின்றி பாடி துதிக்கவே பெரும் மன்னவனே உமக்கு
Thank you.
Thank you.
There are many songs, German songs, translated in my Tamil language by the missionaries. So for that reason, I would like to give one Tamil song to you. It's a very small song.
Wir singen in unserer Kirche heute noch viele Lieder, die die Missionare aus eurer Heimat zu uns herübergebracht haben. Aber ich möchte euch jetzt zum Abschluss dieses Grußes ein Lied singen, das bei uns in Tamil Nadu selbst entstanden ist.
This is the song for thanksgiving our Lord.
Ein Lied im Sinne von Danket dem Herrn.
Ich muss sagen, das ist für mich auch ein bewegender Moment gewesen. Er hat das ja schon verraten, meine Eltern sind in dieser Kirche Missionare gewesen. Und ich bin in meiner vorgeburtlichen Existenz in Indien gewesen, bin aber dann hier. Ja. bin aber hier in Deutschland aufgewachsen und das ist für mich ein ganz besonderer Moment, dass zwei solche Prediger aus diesem Land in diesem Gottesdienst heute hier gewesen sind. Freue ich mich sehr drüber. Wir danken euch für euren Beitrag und bitten euch, dass ihr unsere Grüße mitnehmt in eure Kirchen. God bless you. Liebe Freunde, im letzten Jugendgottesdienst, da ist mir ein Fehler passiert. Als ich mich für die Kollekte bedankt habe, da habe ich gesagt, in der Kollekte, da war auch eine Sonderspende von 1000 Mark drin für die Aktion Brot für die Welt. Das hat aber gar nicht gestimmt. Es stimmt zwar, dass eine Sonderspende drin war von 1000 Mark, aber die war nicht bestimmt für die Aktion Brot für die Welt, sondern für den Kindergarten in Döbeln. Ich habe das verwechselt und habe das hier falsch angesagt. Ich bitte dafür erstens um Entschuldigung. Und zweitens möchte ich mal versichern, dass diese 1000 Mark nicht an die Aktion Brot für die Welt geschickt worden sind, sondern an den Kindergarten in Döbeln. Das gilt prinzipiell für alle Kollekten. Das Geld wird dorthin gegeben, wofür es hier abgekündigt und gesammelt wird. Also zum Beispiel, wenn wir heute für ein Klavier sammeln, für den Röstower Park, dann wird das Geld eben nicht ausgegeben für eine Runde Bier, sondern für ein Klavier. Wir machen das hier nicht so wie der kleine Junge, der zu seiner Mutter geht und sagt, Mutti, gibst du mir bitte mal 50 Pfennig für einen alten Mann? Dann sagt die Mutti, das ist aber schön, dass du dich um alte Männer kümmerst. Wo ist denn der? Dann sagt er, der steht unten auf der Straße und verkauft Eis. Es hätte ja auch überhaupt keinen Sinn, wenn wir Geld, was wir hier einsammeln, für einen anderen Zweck dann einsetzen würden. Da würde ja der Segen Gottes nicht mehr drauf liegen. Und was passiert, wenn jemand fremdes Eigentum oder auch Kollektengelder veruntreut? Darüber möchte ich heute predigen. Ich erzähle euch dazu zwei Geschichten. Die erste Geschichte stammt aus dem Alten Testament, erstes Buch der Könige, Kapitel 21. Ist die Geschichte von Nabots Weinberg. Dieser Weinberg, der lag direkt neben dem Palast des Königs Ahab. Und der König hatte sich in den Kopf gesetzt, dieser Weinberg sollte ihm gehören. Nicht etwa, weil der selber keinen Weinberg gehabt hätte, der hat wahrscheinlich mehr als einen Weinberg gehabt. Nein, aber weil das Grundstück von Nabot so praktisch neben seinem Grundstück lag und weil es ihm gefiel, da wollte er das unbedingt haben. Wenn auch völlig zweckentfremdet, er wollte nicht einen Weinberg haben, sondern er wollte da drinnen einen Gemüsegarten anlegen. Nun dachte aber der Nabot nicht im Traum daran, sein gutes Stück Familienerbe dem Herrn König zu überlassen, weder für Geld noch für gute Worte. Und das hat seine Majestät so geärgert, dass der schmollte wie so ein Schuljunge, der den Roller seines Brüderchens nicht kriegen kann. Der König legte sich gekränkt ins Bett, drehte sich zur Wand, sagte kein Wort mehr und aß kein Bissen mehr. Das wiederum kränkte seine Frau, die Königin Isabel. Ich meine, wer hat schon gerne einen Ehemann, der im Bett rumliegt und die Nahrungsaufnahme verweigert? Und selbst wenn sie dem König sein Lieblingsessen brachte, ans Bett, und sagte, hello darling, Bellkartoffeln mit mariniertem Hering, reagierte der nicht, drehte sich an die Wand. Da zieht Frau Isabel andere Seiten auf, sie dringt in ihn ein, bis er endlich mal sagt, was ihm so zu schaffen macht. Und er sagt den Grund und sagt, der Nabot, der will mir seinen Weinberg nicht geben. Und daraufhin sagt die Frau, also Mann, wer ist denn nun hier eigentlich der König? Du oder dieser Traubenfritze? Na, der König hier im Land bist doch du. Na also, dann iss und trink, hab guten Mut, ich werde das Ding schon schaukeln. Verlass dich auf Isabellchen, ich werde dir das Ding schon verschaffen. Gleich setzt sie sich an den Schreibtisch, nimmt sich Ahabs Briefpapier, wo sein Briefkopf oben drauf ist, und schreibt einen Brief an die Herren vom Rat der Stadt. Sie fälscht die Unterschrift des Königs, klebt dann noch sein Siegel drunter und ab geht die Post. Der Inhalt des Briefes: Der Rat der Stadt soll zwei Männer bestellen, die öffentlich erklären, dass der Naboth Gott und den König gelästert hat, und dann soll man ihn auf der Stelle gleich steinigen. Befehl ist Befehl, was vom König kommt, muss gemacht werden. Da haben die Herren von der Stadtverwaltung überhaupt keine Skrupel. Die beiden Strolche, die bereit sind, für ein bisschen Geld den unschuldigen und ahnungslosen Naboth zu verleumden, die sind schnell gefunden. Anklage genügt, es gibt weder eine Verteidigung noch eine Anhörung. Der Naboth wird auf der Stelle verurteilt und auch auf die Schnelle gesteinigt. Kaum ist er tot, kann die Frau Isebel mit Befriedigung ihrem Mann vom Ableben des Herrn Naboth berichten. Während sie dem das Kopfkissen aufschüttelt, so ganz nebenbei beim Bettenmachen, da sagt sie: Was ich dir noch erzählen wollte, stell dir mal vor, Männer, der alte Naboth, weißt du, der komische Kauz mit dem vergammelten Weinberg von nebenan, der ist ganz plötzlich gestorben. Gestern ist er gegangen. Also mit anderen Worten, bitteschön, mein Lieber, die Sache ist geritzt, du kannst die Datsche in Besitz nehmen. Aha, sagt der Ahab, zieht sich seinen Jogginganzug an und spurtet ins Nachbargrundstück. Seht ihr, so wird das gemacht. So schnell wird ein Mensch um die Ecke gebracht. So schnell wechselt etwas seinen Besitzer. So einfach ist das alles, wenn man die Macht hat. Nun hat aber die ganze Sache noch einen Haken. Nämlich der Mensch, selbst wenn er ein König ist, kann ja nun nicht einfach machen, was er will. Denn über jedem Menschen, selbst wenn er ein König ist, steht ja noch einer drüber, und das ist Gott. Und Gott achtet auf Recht und Gerechtigkeit unter den Menschen. Und er fordert von jedem Menschen Verantwortung, selbst wenn der Mensch ein König ist. Und was die Isebel betrifft, muss ich noch dazu sagen, die Isebel, das war eine Gottlose, das war eine Heidin, die stammte aus einem anderen Land, wo man Gott nicht verehrte, die hatte sich ihre selbstgemachten Götzen mitgebracht. Die standen auf dem Regal zwischen dem Eingemachten und der Chibo-Dose. Die waren dumm, die waren stumm, die konnten der Isebel nicht ins Gewissen reden. Aber der lebendige Gott, der ist ja erstens nicht so dumm, dass er sich von den Leuten an der Nase rumführen lässt. Und zweitens ist er nicht so stumm, dass er zu allem Unrecht schweigen würde. Gott hat in dieser Welt seine Stimme. Die Stimme seiner Prediger, in diesem Falle die Stimme des Propheten Elia. In dem Augenblick, als der König seine erste Runde durch das Grundstück dreht, da hakt Gott ein. Der schickt den Elia los und der stellt den König auf der Stelle in dem Grundstück und kündigt ihm das Gericht über ihn, seine Frau und seine Nachkommen an. Elia sagt ihm ins Gesicht: Du hast gemordet, du hast dir fremdes Eigentum angeeignet und dafür wird Gott dich strafen. Die Hunde und die Vögel werden eure Leichen fressen. Als der Ahab diese Gerichtsandrohung hört, erschrickt er und er bereut, was er getan hat, und er bittet um Vergebung und er kehrt um und er bekehrt sich, und daraufhin beschließt Gott, den Ahab zu schonen, aber das Strafgericht später an seinen Nachkommen zu vollstrecken. Soweit die Geschichte aus dem Alten Testament. Und jetzt kommt die zweite Geschichte aus dem alten Dresden. Also nicht mehr vom König Ahab, sondern vom König August, der sogenannte August der Starke. Also, nach der Reformation, da hatte der römische Katholizismus manche Gebiete, die erst evangelisch geworden waren, wieder zurückerobert. Zum Beispiel Österreich, Salzburg. Nun war das damals offiziell so, wie es praktisch heute noch ist. Je nachdem, welchen Glauben der Landesherr hat, das mussten auch die Untertanen glauben. Ist der König Katholik, da werden die Bürger Katholiken. Ist der König Protestant, werden die Bürger Protestanten. Ist der Führer Nationalsozialist, werden die Bürger Nationalsozialisten. Ist der Vorsitzende und so weiter.
Und nun,
nun lebten damals in Salzburg evangelische Christen, die nicht im Traum dran dachten, bloß weil die Regierung gewechselt hat, auch ihren Glauben zu wechseln, sondern die wollten unbedingt bei ihrem evangelischen, lutherischen Glauben bleiben. Auch wenn der Landesherr noch so sehnlich wünschte, dass alle seine Untertanen Katholiken sind. Nun konnte man ja nicht ein paar tausend Bürger einfach so spurlos verschwinden lassen. Das geht mal mit einem Mann, der widerspenstig ist wie mit dem Naboth, aber nicht mit ganzen Gemeinden. Aber man konnte diese Leute dazu bringen, dass sie den Ausreiseantrag stellen. Man konnte die so unter Druck setzen, dass sie das Land verlassen. Und also wurden im Jahre 1731 durch den katholischen Erzbischof die lutherischen und die reformierten Salzburger aus Salzburg vertrieben. Aus dem Land ihrer Väter, aus ihrem angestammten Erbe rausgeschmissen, viele von denen mitten im eiskalten Winter. Es waren im Ganzen 22.000 Salzburger, die ihre Heimat verlassen haben. Im ganzen protestantischen Deutschland ist damals eine Kollekte für diese Menschen gesammelt worden. Besonders hier in Sachsen, da bestand eine ganz enorme Opferwilligkeit. Noch das letzte erzgebirgische Dorf schickte seine Kollekte. Und das großartige Gesamtergebnis in Sachsen war die Summe von 28.366 Talern, 21 Groschen und 6,85 Pfennig. Die Sachsen haben also nicht nur viel gesammelt, sondern auch schnell. Leider hatte die Kirchenleitung bei der Weiterleitung der Kollekte eine ziemlich lange Leitung. Die arbeitete so langsam wie ein Schweizer. Ihr wisst ja, man sagt den Schweizern nach, dass die ein bisschen verzögert sind in ihren Reaktionen. Da war zum Beispiel mal ein Hotelbesitzer in Österreich, der schickte seine Angestellten raus zum Schneckensammeln. Kriegte jeder so ein Töpfchen und die sollten Schnecken sammeln fürs Abendbrot. Und einer seiner Angestellten, das war auch ein Schweizer. Am Abend kommen die alle zurück, liefern ihr Töpfchen ab. Nur das Töpfchen des Schweizers ist leer. Er muss zum Direktor. Und der schnauzt ihn an und sagt, hören Sie mal zu, also alle haben sich Mühe gegeben, alle haben was mitgebracht. Sie sind der Einzige, der keine Schnecken mitbringt. Haben Sie keine gesehen? Doch, sagt der Schweizer. Es war überall, alles voll Schnecken. Na und, warum haben Sie keine mitgebracht? Na immer, wenn ich mich nach so einer Schnecken gebückt habe und sie greifen wollte, da war sie mir schon fortgeschlupft. So ging's der sächsischen Kirchenleitung damals. Als sie das Geld den langsam zu Fuß durch Sachsen und Deutschland wandernden Salzburgern geben wollte, da waren die schon längst über die Grenzen fortgeschlupft. Nunmehr beschloss das Konsistorium in seiner unendlichen Weisheit, das Geld alsbald an die richtige Adresse hinterherzuschicken. Das geschah aber auch nicht, sondern volle 8 Wochen nach diesem Beschluss lag das Geld immer noch bei der Kirchenleitung in Dresden. Nun war es so, dass die damals in Dresden gerade eine riesenhafte Kirche bauten. Nicht, dass die dort keine Kirchen gehabt hätten, die hatten Kirchen genug. Aber der König August der Starke wollte eben gerne noch eine haben. Und die sollte natürlich die schönste und die größte sein von Dresden und von ganz Sachsen. Ungefähr so wie der Petersdom in Rom. Man nannte die Kirche schon heimlich der Dresdner Petersdom. In Wirklichkeit hatte die einen ganz anderen Namen. Dieser Pracht, Prunk und Pranzbau, der hieß die Frauenkirche. Ich weiß nicht warum, weil die so groß und rund aussieht wie eine Matruschka. Ich weiß nicht den Grund. Für viele von euch ist diese Frauenkirche ein Begriff. Die wurde beim Angriff auf Dresden zerstört und sie steht jetzt mitten im Zentrum von Dresden als eine Ruine, als ein Mahnmal an den 13. Februar 1945. Aber bis 1945, da war sie ein Wahrzeichen der Stadt. Sie hat die Silhouette der Stadt Dresden bestimmt. Ich bin in Dresden geboren und ich bin oft an dieser Kirche als Kind vorbeigegangen. Und jedes Mal, wenn wir vor dieser großen Kirche standen, da hat mein Vater zu uns Kindern gesagt, diese Kirche ist mit gestohlenem Geld gebaut worden. Das habe ich als kleiner Junge überhaupt nicht verstehen können. Eine Kirche, ein Gotteshaus, wieso sollte die mit gestohlenem Geld gebaut worden sein? Wie soll man das machen? Nur nach der Methode Nabot-Zweinberg ist das gemacht worden. Der König hatte das unstillbare Verlangen, auch eine schöne große Kirche zu haben. Er hatte bloß leider nicht genug Geld. Es musste natürlich trotzdem gebaut werden, das ist ja klar. Aber als der Bau halb fertig war, ist der König gestorben und sein Nachfolger, August III., der hatte natürlich noch weniger Geld. Und so war der Bau der Dresdner Frauenkirche wegen Geldmangel ins Stocken geraten. Es fehlte das oberste Stockwerk. Die Kuppel, die Krönung fehlte noch. Und in dieser Situation kam die Kollekte für die Salzburger genau im richtigen Moment. Das war das Sümmchen, was zum Bau der Kirche noch fehlte. Die Dresdner Frauenkirche stand da wie so ein großes Fass ohne Deckel. Und um dem Fass die Krone aufzusetzen, da haben die Kuppel dieser Kirche mit dem Geld, was für die Salzburger gesammelt worden ist, gebaut. Es weiß heute niemand mehr, ob diese Idee von König August III. Stammt oder vom Herrn von Brühl oder von irgendeiner anderen sächsischen Isäbel. Jedenfalls erhielt die Kirchenleitung vom sächsischen König folgenden Brief, den lese ich euch jetzt vor. Nachdem die salzburgischen Emigranten, von denen Posaunen, von welchen sie aufgenommen, bereits mit benötigtem Unterhalt versehen wurden, so sind wir von den gesamten Kollektengeldern nichts an andere Orte abfolgen, sondern die völlige Summe der auf 28.366 Taler, 21 Groschen, 6,58 Pfennige angegebenen Kollektengelder zur Fortsetzung des hiesigen Frauenkirchenbaues verwenden zu lassen entschlossen. Begehren demnächst gnädigst, ihr wollet das Verfügung tun, dass sotane gesamte Gelder, nebst denen, so an noch einzusenden, rückständig sein möchten, nach Abzug des Vorschusses dem Rate allhier gegen dessen Quittung, zu desto besserer Fortsetzung und Verführung des Frauenkirchenbaues abgefolget werden. Ihr habt das jetzt vielleicht im Einzelnen nicht ganz verstanden, kam ja auch ein bisschen Französisch mit drin vor. Ihr müsst das verstehen, so ein König, der spricht eine königliche und vornehme Sprache. Auf gut Deutsch lautet der Inhalt des Briefes, das Geld wird den Salzburgern geklaut und davon die Kirche fertig gebaut. Natürlich waren die Gemüter erstmal über diesen königlichen Befehl ein bisschen aufgeregt. Die haben sich aber bald beruhigt, weil die sich gesagt haben, die Obrigkeit kann anordnen, was sie will. Wer ist hier der König? Das ist der August. Und der Untertan, der hat zu gehorchen, sintemalen die Obrigkeit ja von Gott eingesetzt ist. Dieser unbiblische und unkritische Untertanengeist, der hat in der Kirche lange geherrscht und vor den jeweiligen Herrschern seine Bücklinge gemacht. Aber diese Zeiten sind vorbei. Jedenfalls hier bei uns. Die evangelischen Kirchen in der DDR, die lehnen das ab, dass der Mensch zum Objekt von Direktiven gemacht wird. Es hat jetzt im September eine Synode stattgefunden in Dessau. Das war die, wo es Westfernsehen nicht filmen durfte. Und weil die Informationen darüber so gut wie nirgends zu bekommen sind, da möchte ich euch mal ein bisschen was aus dem Protokoll von der Synode vorlesen. Da heißt es zum Beispiel, wenn Jugendliche sich immer wieder als Objekt von Anweisungen, Richtlinien und Direktiven erleben, können sie nur schwer in gesellschaftliche Verantwortung hineinwachsen und sich nicht als Partner angenommen fühlen. Schon im Kindes- und Jugendalter, wie in allen Bereichen der Ausbildung, ist der Dialog einzuüben. Reisemöglichkeiten sind eine wichtige Voraussetzung für den Dialog zwischen Menschen verschiedener Staaten. Die Synode hält es für an der Zeit, dass alle Bürger unseres Landes reisen können, unabhängig von bestehenden Verwandtschaftsverhältnissen, und auch die Kinder von Reisemöglichkeiten nicht ausgeschlossen bleiben. Die Beteiligung Jugendlicher an ökumenischer Zusammenarbeit der Kirchen über Grenzen hinweg kann nicht länger als Ausnahmefall gelten. Sie ist unaufgehbarer Bestandteil der kirchlichen Arbeit und wird von unseren ökumenischen Partnern erwartet. Deshalb bringt die Synode ihr Unverständnis zum Ausdruck, dass der Einsatz junger Christen in Nicaragua durch den Einspruch der FDJ und die negative Entscheidung der Regierung der DDR bisher nicht zustande kam, obwohl das Projekt eine Bitte des ökumenischen Partners entsprach und mit ihm und staatlichen Stellen in der DDR bis in die Einzelheiten hinein abgesprochen worden war. Der leitende Bischof der Synode, der Landesbischof Dr. Laich, der hat dort einen sehr wichtigen Satz gesagt. Er hat gesagt, wir brauchen eine Gesellschaft, die im täglichen Erleben ein menschliches Angesicht hat. Und ich lese euch noch ein paar Sätze von dem Bischof Laich vor. In der Sowjetunion spricht die russische orthodoxe Kirche von der Erneuerung der Gesellschaft in der Wahrheit. Diese Erkenntnis muss umgesetzt werden, dass der Einzelne nicht als einer, der unter Administration steht und nur so handelt, sondern als einer, der eigene Verantwortung und eigene Initiativen so weit wie möglich entfalten können und das auch in seinem gesamten Lebensbereich erfahren muss. Dass dieser einzelne Mensch in unserer Gesellschaft als ein Glied der Gesellschaft dringend gebraucht wird. Ich habe euch das alles mal vorgelesen, weil ihr das sonst woanders vermutlich nicht hören könnt. Das war also die Stimme der Kirchen der DDR im Jahre 1988. Damals im Jahre 1733, da hatte die Kirche nicht den Mut zu einer solchen offenen Sprache, sondern damals hat die Kirchenleitung gehorcht. Nur war es zum Glück damals so, dass nicht alle Untertanen des sächsischen Königs feige und schweigende Memmen gewesen sind. Sondern es gab einige mutige Männer, die waren mit der Anordnung des Königs nicht einverstanden. Die haben gegen die Zweckentfremdung der Kollekte protestiert, und zwar hörbar. Und zu diesen mutigen Männern, die dem damaligen König widersprochen haben, gehörte der damalige Subintendent von Dresden, Valentin Ernst Löscher. Der Mann ist in die Kirchengeschichte eingegangen unter dem Wort der Prophet von Kursachsen. Der war damals die Stimme Gottes, und unter seiner Leitung hat das lutherische Gremium bei der Behörde Einspruch erhoben, aber eben leider erfolglos. Der König hat seinen Willen durchgesetzt. Das gesamte Geld musste sofort an den Rat der Stadt Dresdens zwecks Kuppelbau der Frauenkirche abgeliefert werden. Und die Salzburger, die haben nicht einen einzigen halben Pfennig von der Kollekte zu sehen gekriegt. Und die Öffentlichkeit, die wurde mit keiner Silbe darüber informiert, was aus dem Geld geworden ist. Die guten Sachsen lebten in dem guten Glauben, sie hätten für einen guten Zweck gespendet und ahnten nicht, dass ihr Geld für die Kuppel dieser Kirche benutzt worden ist. Und wenn der Souverän Löscher diese gewaltige Kuppel sah, da hat er immer, so schreibt sein Biograf, gedacht, als wenn diese Steine nach Sühne schrien. Die Sühne ist dann an den Nachkommen vollstreckt worden. 200 Jahre lang hat Gott gewartet, aber am 13. Februar 1945, da war es soweit. Bei dem Angriff auf Dresden ist diese Kirche zusammengefallen wie ein Kartenhaus. Ich weiß von einem Augenzeugen, dass sie mit einem einzigen Schlag in sich zusammengestürzt ist. Die Kuppel dieser Kirche, die mit gestohlenem Geld gebaut worden ist, durch Betrug, Lüge, Unrecht und Untreue. Dieser fette Dom der Sünde und Gottlosigkeit, der ist von der Bildfläche verschwunden. Und bei dieser Gelegenheit kippte auch gleich das Standbild von Martin Luther mit um und fiel auf die Nase, das vor dieser Kirche aufgestellt worden war. Man muss sich das mal vorstellen, diese Kirche ist gebaut worden mit Geld, was für die Salzburger gespendet war, die wegen ihres Festhaltens am lutherischen Bekenntnis ihre Heimat verlassen haben. Vor dieser Kirche eine Statue von Martin Luther aufzustellen, das grenzte ja nur schon an Hohn. Aber Gott lässt sich nicht spotten. Und ich denke, der Einsturz von Kuppel und Statue, so denke ich mit vielen Dresdnern, das ist ein Gericht Gottes gewesen. Und ich erzähle euch diese alten Geschichten deshalb, weil ihr ja auch noch einmal für euer Leben vor dem Gericht Gottes erscheinen müsst. Gott wird dich einmal fragen, wie du mit deinem Geld umgegangen bist, mit deinem Nächsten, mit deinem Körper, mit deinem Leben. Gott wird dich fragen, wie du dein Leben gebaut hast. Und ich frage dich, bist du sicher, dass du da nichts Unrechtes eingebaut hast? Wirst du einmal mit deinem Leben vor Gott bestehen können oder wird das zusammenfallen wie ein Kartenhaus? Ich habe euch heute zwei alte Geschichten erzählt von zwei Königen. Aber denke nicht, das geht dich nichts an, weil du kein König bist. Sicher, du bist kein König, aber manchmal benimmst du dich so, als ob du der King wärst in deinem Leben. Sicher, du interessierst dich nicht für Weinberge und Frauenkirchen, aber für andere Frauen oder andere Männer oder Autoersatzteile. Fremdes Eigentum, zum Beispiel Staatseigentum, das du mitnimmst für deine privaten Zwecke. Was hast du in deinem Leben schon alles mitgenommen? Wozu hast du schon geschwiegen gegen dein Gewissen? Wem hast du gegen besseres Wissen schon gehorcht? In welchen faulen Geschichten hängst du überall mit drin? Mein lieber Scholli, was steckt in deinem Leben eigentlich drin? Unser Leben, das ist wie so ein Gang durch die Kaufhalle. Du fängst das Leben an als ein unbeschriebenes Blatt. Und du gehst durch die Kaufhalle mit einem leeren Körbchen. Und dann gehst du an den Regalen entlang. Und es werden dir von allen Seiten Angebote gemacht. Und du versuchst natürlich mitzunehmen, so viel möglich ist. Egal wie viel du mitnimmst und wie lange du dich in der Kaufhalle rumtreibst. Am Ende, am Ausgang steht die Kasse. Und da stehst du dann davor. Und da heißt es, komm, jetzt machen wir die Rechnung. Zeig, was in deinem Körbchen drin ist. Pack aus. Es ist egal, wie lange du durch das Leben gehst und egal, wie viel du im Leben mitgenommen hast. Am Schluss deines Lebens stehst du vor der Kasse, das heißt vor dem Gericht Gottes, wo die Rechnung deines Lebens aufgemacht wird. Wo Gott zu dir sagt, so komm, jetzt klapp mal dein Leben auf. Jetzt gucken wir mal nach, was du zusammengelebt hast. Was war in deinem Leben drin? Und da kommt das alles raus. Das, was du verstecken wolltest, vor dir und den anderen. Was du vergessen wolltest oder was du vergessen hast, was du verdrängen wolltest, was du verschweigen wolltest. Was in das Körbchen deines Lebens nicht reingehört. Fremdes Eigentum, fremder Geschlechtspartner. Alles, was du unrechtmäßig mitgenommen hast, das kommt nochmal raus. Und das kannst du vor dem unbestechlichen Angesicht Gottes nicht verbergen, wenn das Licht Gottes wie ein Scheinwerfer in dein Leben hineinscheint im jüngsten Gericht. Da wird das alles nochmal klar und deutlich. Und dann wird Gott zu dir sagen, nur mit dem ganzen Gelümpe, was du hier anbringst, da kannst du nicht in Gottes Reich. Du, wenn das Gott einmal zu dir sagen müsste, da hättest du ja dein ganzes Leben falsch gelebt. Da wäre alles umsonst gewesen. Gott möchte das nicht zu dir sagen müssen. Und der möchte nicht, dass du am Schluss zum Teufel gehst, sondern Gott möchte, dass du in Gottes Reich gehst, dass du zu ihm kommst. Und deshalb bietet Gott dir jetzt, heute Abend, die Vergebung deiner Schuld an. Damit du nämlich dann nicht zusammenklappst, wenn du mal vor Gott stehst. Gib das, was in deinem Leben falsch war, an Jesus ab. Schleppe deine alten Sünden nicht länger, vor allem nicht bis zum bitteren Ende mit dir rum. Du brauchst sie keine halbe Stunde länger mehr zu tragen. Gib sie ab an Jesus, rück sie raus, pack sie aus, spuck sie aus. Nutze den heutigen Abend, dass du dich davon befreien lässt, damit du mal in Gottes Reich reinkommst. Lasst uns jetzt beten.
Lieber Vater, wir haben gehört von den Königen, die so viel Schuld auf sich geladen haben. Aber wir müssen bekennen, dass wir selbst wie Könige sind, die immer wieder neue Schuld auf sich laden. Und die sehr stolz sind auf ihr Ich und die eigenwillig leben und die so viele Dinge tun, die dir nicht gefallen. Herr, und mach uns heute von Neuem klar, dass wir Schuld auf uns geladen haben und dass uns eins nur rettet vor dem großen Gericht, nämlich unsere Schuld bekennen, abgeben. Und ich danke dir, dass dann die große Gnade aktuell wird, dass wir dann mal frei ausgehen werden, dass dann uns keine Schuldanklage treffen wird, weil wir unsere Schuld abgegeben haben und einer hat bezahlt. Hab Dank dafür. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und jetzt geht hin in dem Frieden des Herrn. Es segne und es behüte dich, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch. Amen.